2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millerntons zu unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim. Das Spiel des 31. Spieltags der 1. Bundesliga findet am Samstag, den 25.04. um 15.30 Uhr in der Void Arena in Heidenheim statt. Das Hinspiel gegen die Gäste aus Baden-Württemberg fand am 13. Dezember bei unserem Millerntor statt und endete mit einem 2:1-Sieg der Braun-Weißen durch den Doppelpack von Martin Kaas. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. So, wie immer in meinen Folgen schauen wir ganz kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Es gab bereits 21 Partien in der ersten und zweiten Bundesliga, wobei wir sagen müssen, dass jetzt erst die vierte Partie in der ersten Bundesliga ist. Dabei ist die Bilanz tendenziell leicht auf unserer Seite. Es gab 8 Niederlagen, 3 Unentschieden sowie 10 Siege für uns. Der letzte Auswärtssieg gegen die Heidenheimer liegt 13 Monate zurück. Im Januar 25 gewannen wir durch Tore von Eggestein und Gilavogi mit 2:0. So, genug zurückgeguckt. Gucken wir nach vorne und zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Sie war schon sehr häufig bei uns zu Gast und auch aus dem Rasenfunk dürftet ihr sie kennen. Aber dennoch stellt sie sich gerne unseren Hörerinnen und Hörern vor mit den 3 klassischen Fragen. Wer bist du? Wie bist du zum FCH gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Grüß dich, Kasche. Freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin immer noch Petra Neher, bin in den Verein hineingeboren. Also seit ich denken kann, ich stand schon mit meinem Dad am Landesliga-Platz. Wie ich mich mit meinem Verein mittlerweile beschäftige, ich bin so der Standard-Podcast-Gast des Landes und bin da inzwischen sehr, sehr reingewachsen, bin relativ aktiv im Rasenfunk und kann mir es jetzt eigentlich nicht mehr anders vorstellen. Und natürlich gilt es ligenunabhängig. Grüße vom Abgrund.
Abgrund. Naja, so viel höher an der Klippe sind wir auch nicht.
Am Rand, ihr steht am Rand quasi.
Wir stehen am Rand. Ja. Den wollen wir leider nicht, oder was heißt leider, den wollen wir auf keinen Fall gehen. Schön, dass du wieder bei uns zu Gast bist, Petra. Bevor wir zum Sportlichen kommen, möchte ich gerne noch 2 Themen mit dir ansprechen, die nicht ganz so einfach sind. Zum einen möchte ich kurz über den Verlust von Roger Prinzen sprechen. Der ist letzte Woche unerwartet verstorben. Der war Leiter eures NLZs. Kannst du etwas zu ihm sagen? So, welchen Stellenwert hat er für den Verein? Welche Talente hat er hervorgebracht? Wie wichtig war er im Umfeld des 1. FC Heidenheims?
Immer schwierig, da was dazu zu sagen. Also in erster Linie ist es natürlich ein unfassbarer Verlust für seine Familie. Der Mann wurde nur 57 Jahre alt, hinterlässt eine Frau und 3 Kinder. Er hat 2018 bei uns angefangen, hat den Nachwuchsbereich maßgeblich aufgebaut, mitgeprägt, als der so nach der Zertifizierung, als er so richtig losging. Und die Nachwuchsabteilung des FCHs hat sich in diesen Jahren sehr professionalisiert. Die sind mittlerweile sehr gut aufgestellt. Die U19, die U17, die sind sehr erfolgreich. Wir haben vielversprechende Talente, wir haben aber auch vielversprechende Jugendtrainer, die alle ihre Scheine machen und ihren Fußballlehrer machen. Und man kann sich vorstellen, Heidenheim ist ein kleiner Verein mit einer kleineren Führungsriege. So viele Menschen sind da nicht am Start und da ist jeder ein Teil der Vereinsfamilie und das meine ich gar nicht platt, also das ist tatsächlich so. Und wenn du dann einen Pfeiler und einen Menschen verlierst wie Roger Prinzen, dann ist das für den Verein schon sehr, sehr hart. Die Jugendspiele wurden dann erstmal abgesagt in der Woche und tatsächlich fand diese Woche im Sparkassen Business Club, also im Verein, die Trauerfeier für ihn statt und jetzt muss es irgendwie ohne ihn weitergehen.
Werden da schon Nachfolger diskutiert?
Nein.
Sehr gut. Ich finde, da muss man auch noch mal ein bisschen das auch für den, ich meine, das ist halt auch alles so eine schwierige Situation, nicht nur für die Familie, aber auch Für die Spieler natürlich und auch für den Verein selbst. Wir hatten im Vorwege ganz kurz angesprochen, dass eure Jugendarbeit ja sehr erfolgreich ist und dass ihr auch noch eine relativ hohe Durchlassquote habt in den Verein. Jetzt ist wieder jemand aus eurer Jugendabteilung gewechselt oder wird wechseln nach Frankfurt. Ist das auch so ein Erfolg von Roger Prinzen, dass ihr viele junge Menschen in den bezahlten Fußball bringt?
Also ob wir tatsächlich so eine hohe Durchlassquote haben, das weiß ich gar nicht. Das müsste man mit anderen Vereinen vergleichen. Und am Ende des Tages kannst du das nicht mit anderen Vereinen vergleichen. Wir haben bisher keine zweite Mannschaft, wir haben keine U23. Wir sind im Moment dabei, die U21 zu melden. Und es ist noch nicht ganz klar, wird die lediglich in der DFB-Nachwuchsliga spielen oder wird sie in der Verbandsliga starten? Die Themen sind nicht durch. Das steht natürlich wieder auf Eis, denn da war er ja auch dafür zuständig. Und was den Durchlass betrifft, ich meine, man wünscht sich das immer sehr. Ne? Man wünscht sich sehr, dass die Jugendspieler oben ankommen. Aber wenn du, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, das sehen andere bestimmt anders, aber ich denke mir, wenn du im Herrenbereich in der Bundesliga Abstiegskampf bestreiten musst und den musst du, dann wird es schwierig mit 18-, 19-Jährigen, die im Herrenbereich noch gar nicht gespielt haben. Die sind bestimmt sehr talentiert, aber das alleine reicht halt nicht. Ne? Und wenn du keine Chance hast, die vorher im Herrenfußball, im Erwachsenenfußball mal starten zu lassen, dass sie sich daran gewöhnen, dann wird es einfach schwierig. Deshalb ja auch die Planung mit der U21. Was wir aber dieses Jahr tatsächlich haben, ist eine sehr, sehr talentierte U19, die jetzt auch ich glaube, das nennt sich auch Finalrunde, ne? Dieser Nachwuchsliga, die jetzt da auch das Spiel war, ich müsste jetzt nochmal nachschauen. Da geht es darum, dass du in die Finalrunde kommst und da sind ein paar richtig gute Leute dabei, was aufgrund dieser Nachwuchsliga natürlich auch andere Vereine schon gemerkt haben. Und ich schon befürchte, dass wir die zum größten Teil auch verlieren werden, weil du hast jetzt eben die Frankfurter, ne? Die haben eine U23 und die können andere Perspektiven bieten. Also ich weiß nicht, wie das bei euch läuft im Jugendbereich, aber bei uns ist das nicht ganz so einfach.
Ja, bei uns ist es auch nicht so ganz so einfach, zumal wir, ich glaube, auch natürlich haben wir diesen Local Player, diese Local Player Verordnung zu erfüllen. Allerdings weiß ich gar nicht. Wir haben, glaube ich, drei Spieler, die aufgrund der hohen Verletzungsmisere, die wir ja auch hatten, permanent fast im Kader waren, die natürlich dann auch das Glück haben, mit den Profis trainieren zu können und dann auch natürlich auch Profiverträge kriegen. Aber so hoch ist die Durchlassquote bei uns nicht. Also, dass die Spieler quasi aus der U19 dann quasi in den bezahlten Fußball wechseln. Und das meine ich damit, also mit der Durchlassquote, ne? dass sie dann wechseln, dass sie in den bezahlten Fußball wechseln können, weil es schon klar ist, dass wenn du aus einer U19 kommst, direkt in die erste Bundesliga zu wechseln, ist halt wirklich für mich, ist ja fast illusorisch bei den meisten Spielern. Ja. Ja. Aber überhaupt in den ersten, in den bezahlten Fußball, in den ersten vier Ligen zu spielen, ist ja schon ein Erfolg. Finde ich.
Okay, wenn du es so siehst, haben wir eine gute Durchlassquote, ja, das stimmt.
Also, das meinte ich damit. Ich meinte die Durchlassquote.
Wir werden auch sicherlich diese Local Players nächstes Jahr sehen. Also ich gehe davon aus, dass Frank Feller unsere neue Nummer 1 werden wird in der nächsten Saison, der aus der eigenen Jugend kommt. Ich gehe davon aus, dass Adam Kölle, Yannick Wagner, die ja schon Profiverträge haben, dass die auch Bestandteil der Mannschaft sein werden. Insofern hast du natürlich recht. Wie ich mir recht überlege, ist unsere Durchlassquote gar nicht so schlecht.
Genau. Und das hat deshalb meinte ich auch mit diesem Verlust von Roger Prinzen, der dann quasi natürlich, der natürlich das Ganze auch mit aufgebaut hat und auch verantwortet hat. Kommen wir zu einem anderen Thema, zu einem zweiten Thema, was ich gerne nochmal ansprechen wollte. Es gibt die Leukämieerkrankung einer Partnerin von eures Spielers Erin Dingchi. Am letzten Spieltag gab es da gemeinsam mit dem SC Freiburg bereits eine Registrierungsaktion, gemeinsam mit dem DKMS. Was kannst du uns da ein bisschen aufschlauen?
Erin hat ja einen Bezug zu beiden Vereinen. Also ursprünglich hatten wir ihn ja aus Bremen von Werder geliehen und er hat ja eine sehr, sehr erfolgreiche Saison bei uns gespielt. Ging dann nach Freiburg, die dann die Kaufoption gezogen haben. Für 5 Millionen, glaube ich, haben die den damals geholt. Da ist es jetzt nicht so prickelnd gelaufen und wir haben uns sehr bemüht, ihn auszuleihen, was dann auch nach langem Hin und Her für den Winter geklappt hat. Und dann hat sich Anfang des Jahres, ich glaube im Januar, herausgestellt, dass seine Partnerin an Blutkrebs, an Leukämie erkrankt ist, was natürlich für beide eine ganz schlimme Situation ist. Und natürlich auch in dem Beruf total schwierig. Ne? Sind ja in Freiburg, er ist in Heidenheim und die Situation ist für beide wirklich schwer. Sie haben sich dann dazu entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen, um eben auch auf die Problematik aufmerksam zu machen, wie einfach es sein kann, zu helfen. Vielleicht diejenigen, die Choreo gesehen haben in Freiburg von unserer, der besten Kurve der Welt, von unserer Osttribüne. Stäbchen rein, Spender sein. Nicht dein Verein entscheidet, sondern dein Typ. Und beide Vereine haben sich dann dazu entschlossen, da wirklich eine groß angelegte Kampagne zu starten. Das wurde in beiden Pressekonferenzen, in den letzten Pressekonferenzen thematisiert. Es gab eine Typisierungsaktion im letzten Spiel und es wird jetzt bei unserem Spiel wieder eine Typisierungsaktion geben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze online zu machen. Vielleicht können wir das dann nachher verlinken.
Ja, das können wir auf jeden Fall in dem Blogartikel verlinken, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls euch das interessiert, bitte klickt auf den Link und werdet registriert euch und typisiert, damit ihr euch typisieren könnt. Ich habe das schon gemacht. Ich bin auch schon in der Datenbank. Also tut auch nicht weh.
Es tut überhaupt nicht weh. Ich bin auch in der Datenbank schon länger, aber es tut tatsächlich überhaupt nicht weh. Das ist ein ganz kurzer Wangenabstrich. Es geht ganz schnell. Es haben sich jetzt auch in Freiburg über 700 Menschen registrieren lassen. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass das nochmal so viele sein werden jetzt am kommenden Wochenende. Es war auch während des Freiburg-Spiels, ja, es war eine sehr schöne Atmosphäre, wenn man da in dem Zusammenhang drüber sprechen kann. Aber sehr viel Zuspruch. Erin war im Stadion, er hat nicht gespielt. Er ist ein bisschen angeschlagen und auf die Bank setzen wollte ihn Frank Schmidt nicht, vor allem nicht in der Situation. Der Zuspruch im Stadion von den Freiburgern, von den Heidenheimern, der war immens. Also ja, es ist nur Fußball, ne? Nicht mehr.
Genau. Sollte uns immer wieder bewusst sein. So, kommen wir mal zu dem, was uns dann am Samstag erwartet. Es sind nur noch 4 Spieltage. Mhm. Langsam aber sicher gehen wir dem Ende der Saison entgegen. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen auf die Saison von euch zurückblicken. Hättest du vor der Saison gedacht, dass Heidenheim zum jetzigen Zeitpunkt auf Platz 18 dastehen würde? Ich meine, jetzt rückblickend dadurch, dass ihr letzte Saison euch ganz knapp in der Relegation gegen Elversberg in der 95. Minute durch ein Tor von Sienza gerettet habt. War es klar, dass du denkst, ja, wir sind Absteiger Nummer 1?
Absteiger Nummer 1, ich glaube, es gibt keinen Absteiger Nummer 1, auch wenn das,
ja,
im Vorfeld immer so, ne, thematisiert wird. Du hast eine Handvoll Vereine, die sich ganz schön strecken müssen. Und dass es nur gegen den Abstieg gehen kann, das war mir sehr wohl bewusst und ich glaube, das war auch jedem im Verein bewusst. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Frank Schmidt von Anfang an immer davon gesprochen hat, dass das Ziel im Prinzip ist, sich die beiden Extraspiele zu erarbeiten. Also ich denke, wenn man ganz ehrlich ist, war immer das Ziel, 16. zu werden. Wenn alles optimal läuft, vielleicht 15. Aber nee, überraschend tut mich das nicht.
Okay. Was ist denn rückblickend jetzt über die 31 Spieltage oder 30 Spieltage der oder die entscheidenden Faktoren für die jetzige Position? als Tabellenletzter.
Der entscheidende Faktor, den gibt es nicht. Die entscheidenden Faktoren.
Oder ist es ein Zusammenspiel von verschiedensten Faktoren?
Eine Verkettung. Wenn
ja, welche
Umstände?
Nee. Das wird es gewesen sein. Gegentore einfach.
Genau, das wird es gewesen sein. Du, ich glaube, du musst ja als kleiner Verein, mir fällt jetzt auch kein anderer Begriff ein, die viele in der restlichen Bundesliga hätten gerne, man würde den Begriff irrelevant benutzen. Einigen wir uns mal auf klein. Wenn du als kleiner Verein in der Bundesliga auftauchst mit diesem Mini-Budget, mit diesen wirtschaftlichen Voraussetzungen, mit diesem kleinen Stadion.
Sprichst du von uns?
Möglicherweise könnte ich ja auch von euch sprechen, ja. Ich glaube, dann musst dir von Anfang an bewusst sein, dass du immer am Limit spielen musst. Also du musst möglichst viele Spiele am Limit, möglichst noch drüber hinaus spielen können, über einen ganz konstanten Zeitraum. Du bist darauf angewiesen, dass die Leistungsträger deiner Mannschaft immer performen, auch ans Limit gehen. Du bist darauf angewiesen, dass du möglichst wenige Verletzungen hast und wenn nicht gleichzeitig. Und dass es keine Verletzungen sind, die dich über einen längeren Zeitraum Spieler kosten. Ne? Das sind relativ viele. Und wenn das dann noch alles zusammenkommt, brauchst du immer noch Spielglück. Auch ohne das funktioniert es nicht, auch wenn das andere vielleicht nicht so sehen. Aber jede Mannschaft hat Spielglück oder eben nicht. Und manche Mannschaften sind nicht so sehr darauf angewiesen wie wir. Und je weniger dieser Faktoren zutreffen, desto schwerer wird es. Und wenn du dann, ich glaube, der Zeitfaktor spielt auch noch eine große Rolle. Du hast für viele Dinge einfach viel zu wenig Zeit. Wenn du aufsteigst, dann steigst du normalerweise mit einer eingespielten Mannschaft auf. Die sind alle gut drauf. Die sind alle euphorisch und dann spielst du unter Umständen eine richtig gute erste Saison. Kennen wir auch beide, ne?
Ja.
Im zweiten Jahr ist die Euphorie ein bisschen kleiner, dann werden dir die Leistungsträger weggekauft, dann musst du vielleicht neu aufbauen und dann bräuchtest du eigentlich Zeit, um neu aufzubauen. Und wenn du dann das Glück hast, das wir hatten, dass du wieder durch eine Verkettung glücklicher Umstände europäisch spielen darfst, dann hast du noch weniger Zeit.
Das stimmt, ja.
Und dann ist das so ein, ich würde mal sagen, es ist ein schleichender Prozess. Der beginnt eigentlich schon mit dem Aufstieg und endet jetzt mit dem Abstieg. Du verlierst zu viele Leistungsträger, das wird euch passieren. Ich habe da durchaus Gerüchte gelesen. Das wird euch passieren, das wird uns auch wieder passieren. Und das alles zu kompensieren, wenn du nicht hinter dich greifen kannst und einen Geldbeutel ausleeren und ein VW-Werk hinter dir hast und mal deinen Kader aufpimpst mit 100 Millionen, dann hast du ein Problem. Und da muss man sich, glaube ich, ein Stück weit, also man lehnt sich dagegen auf, man sucht das zu verhindern, also das macht ihr jetzt auch, man wehrt sich, aber der Tag kommt, da reicht es einfach nicht mehr, bei manchen früher und bei manchen später. Okay. So pragmatisch sehe ich das tatsächlich.
Ja, also Geld schießt Tore, ne? Das ist einfach so. Muss man,
oder verhindert ist, sie.
Oder verhindert sie, genau, ja. Frank Schmidt ist trotz der Tabellensituation und auch der letzte, also immer noch Trainer bei euch. Diese Beständigkeit, in wie vielen Jahr ist er jetzt? 15.
19.
Oh, Gottes Willen. Diese Beständigkeit auf der Trainerposition, trotz des fast sicheren Abstiegs, ist das dann Fluch oder Segen? Oder ist es einfach von vornherein, wie du schon sagtest, so ein bisschen eine realistische Einschätzung der Leistungsfähigkeit des Kaders?
Also ich bin überzeugt davon, dass wir ohne ihn gar kein Jahr Bundesliga gespielt hätten und dass wir ohne ihn jetzt auch nicht das dritte Jahr Bundesliga gespielt hätten. Die Konstanz war immer ein Erfolgsgeheimnis von uns, eigentlich kein Geheimnis, eine ganz offene Geschichte. Diese Konstanz hat uns immer geholfen. Diese DNA, die er entwickelt hat, hat uns immer geholfen. Das Standing, das er bei den Spielern hat, hat uns bei Transfers geholfen. Also ich, Fluch oder Segen, also ganz sicher kein Fluch. Ob irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem er quasi sagt, jetzt müssen alle irgendwie mal was Neues machen, das muss vielleicht neuer Input rein, das ist durchaus möglich. Auch Menschen werden müde. Ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwann mal sagt, boah Leute, jetzt, ich habe echt keinen Bock mehr. Das zehrt ja an dir. Also diese, also diese 3 Jahre Klasse halten, ne? Diese 3 Jahre mit diesen Kämpfen.
Am Limit.
Immer am Limit, immer drüber gehen, das ist ja eine wahnsinnige Belastung. Und ich finde es wahnsinnig, dass er das überhaupt so lange packt und dass er das so gut wegsteckt bis jetzt. Ich glaube, dass auch jetzt dieses Jahr wahnsinnig an ihm gezehrt hat und ich bewundere ihn sehr dafür, wie er das alles noch aushält. Insofern glaube ich, ist das eine ganz natürliche Entwicklung, dass er irgendwann sagen wird, jetzt ist es gut. Und dann ist es vielleicht auch gut für einen Verein, was, dass wieder ein neuer Impuls kommt, das mag sein. Aber ich glaube, wir würden mit ihm auch noch mal 10 Jahre weitermachen und ich hätte da kein Problem damit. Er ist viel, viel mehr Segen als Fluch, nennen wir es so.
Alles klar. Dann lass uns doch mal das noch nicht reelle Szenario Abstieg durchspielen. Was erwartest du dann von euch in der kommenden Saison? Steht für dich, also jetzt in dieser Saison haben wir ja gesehen, ne, die Absteiger aus der ersten Liga haben es sehr, sehr schwer, in der zweiten Liga Fuß zu fassen, spielen teilweise gegen den Abstieg mit. Wessen Vertrag, das ist natürlich dann auch so ein das Mannschaftsgefüge wird auseinandergerissen, ne? Wessen Vertrag läuft denn dann nur für die erste Liga? Spieler wie Honsack oder auch Dorsch sind da bestimmt sicherlich zu nennen.
Also zum einen haben wir ja einige Leihspieler, die natürlich alle wieder gehen werden. Damit fängt es an. Und wir haben nur 2, deren Vertrag tatsächlich ausläuft. Und das ist Omar Traoré. Und jetzt lass mich mal überlegen, einer ist das noch. Aber ich kann es dir nicht mehr sagen. Vielleicht fällt es mir nachher irgendwann mal ein. Also auf jeden Fall, Omar Traorés Vertrag läuft aus. Und ansonsten haben eigentlich alle Vertrag für die zweite Liga. Also es gibt meines Wissens niemanden, der keinen Vertrag für die zweite Liga hat, was aber gar nichts aussagt. Also so ehrlich muss man einfach sein. In Heidenheim war schon immer die Prämisse, wer gehen möchte, kann gehen. Also es wird diesen Fall nicht geben, wenn einer, der noch Vertrag hat, sagt, ich habe ein Angebot, ich kann in der ersten Liga weiterspielen, ich möchte oder kann ins Ausland und der möchte das unbedingt, dann wird man den auch gehen lassen, egal wer es ist. Also das war schon immer so. Das hat was mit Frank Schmidt zu tun, der diese Einstellung auch ständig äußert, dass er nur mit Spielern zusammenarbeiten möchte, die wirklich da sein möchten und niemanden
helfen
möchte.
Die müssen sich halt richtig, also richtig 100% Commitment zu dem Prozess in Heidenheim.
Ja. Richtig. Ja. Und wer das nicht macht, der kann auch gehen. Also da gibt es dann auch keinen Ärger oder irgendwie böses Blut. Vielleicht irgendwann mal eine schnippische Bemerkung, das ist möglich, aber wer gehen möchte, kann gehen. Und ich kann es ganz schlecht beurteilen jetzt, Stand jetzt. Also ich bin mir auch sehr sicher, dass es einige Spieler gibt, die auch heute noch nicht wissen, ob sie gehen werden oder nicht.
Okay. Da wir ja aktuell auf Platz 16 stehen und wir uns vielleicht mit dem großen Übel Relegation anfreunden wollen vielleicht und dieses Jahr der Gegner möglicherweise wie bei euch Elversberg sein könnte, worauf müssen wir uns denn da einstellen? Oder ist das zum letzten Jahr nicht mehr vergleichbar, beispielsweise weil Horst Steffen da ja nicht mehr Trainer ist? Was denkst du?
Eine interessante Frage, denn der Trainer allein kann es ja nicht gewesen sein, ne? Also die haben ja so viel geändert, zum einen ist Steffen weg, zum anderen sind ja auch einige der Spieler weg, die damals die tragenden Säulen waren und es läuft halt wieder bei denen, ne? Also ich kann es ganz schlecht sagen, was sie sicherlich können, ist Fußball spielen. Also das ist jetzt keine körperlich massive Mannschaft, wie jetzt vielleicht die Darmstädter oder so, oder Schalke, die alles niederbügeln. Die können wirklich Fußball spielen und die wollen auch Fußball spielen. Ihr jetziger Trainer Wagner hat ja einen besseren Punkteschnitt als Steffen hatte bisher tatsächlich. Also der ist mit denen noch erfolgreicher als Steffen es war. Die haben wirklich ein paar richtig gute Fußballspieler in ihren Reihen. Also ich würde jetzt keine Angst machen. Kein bisschen, aber die können schon was. Und es war ja auch bei uns spitz auf Knopf. Ne? Also souverän sieht anders aus. Also ich halte die schon für eine richtig gute Mannschaft.
Okay. Apropos Mannschaft. Kommen wir mal wieder zurück zum ersten FC Heidenheim. Wenn ihr zu Hause auftretet, seid ihr lieber eine Mannschaft, die das Spiel macht, oder seid ihr lieber eine Mannschaft, die das Spiel auf sich zukommen lässt? Und vielleicht variiert das ja auch von spielstarken Gegnern hin zu etwas, oder qualitativ hochwertigen Gegnern hin zu etwas individuell schwächer besetzten Teams.
Also da diese Saison unser größtes Problem die fehlende Konstanz war, ist tatsächlich schwierig zu beantworten, weil eigentlich müsste man jetzt sagen, wir konnten beides nicht gut genug, sonst würden wir nicht dastehen, wo wir jetzt stehen. Also es variiert sehr, es variiert immer. Also was Schmidt macht, er stellt sich grundsätzlich auf die gegnerische Mannschaft ein, er wechselt viel, also er hat auch wenig Konstanz in seiner Aufstellung, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass wir sehr, sehr viele Verletzungsprobleme hatten über einen langen Zeitraum und dass keiner wirklich richtig etablieren konnte, nicht einspielen konnte. Also unsere Abwehrkette, das hat ein bisschen was mit Mikado zu tun. Die fallen mehr, als dass sie stehen. Also das ist tatsächlich ein ganz großes Thema. Wenn es gegen euch geht, würde ich mal vermuten, dass er das Gleiche versuchen wird wie euer Trainer auch. Lasst die mal machen, denn das können die nicht. Also unter Umständen stehen vielleicht beide da und warten, dass der andere was unternimmt. Ich glaube es aber dieses Mal tatsächlich nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass unsere Offensive sich jetzt deutlich verbessert hat. Also wir haben jetzt relativ viele Tore geschossen in letzter Zeit. Sind einfach auch alle wieder, fast alle wieder an Bord. Klar, es fehlt Kontier wieder mit einer OP. Aber Sivtsivadze trifft plötzlich. Insofern, Tore schießen geht wieder. Und ich glaube eigentlich schon, dass das am Samstag eher so aussehen wird, dass man nicht wartet, was ihr macht, sondern dass man von Anfang an versuchen wird, richtig Druck zu machen und sehr offensiv auftreten wird. Das glaube ich eigentlich.
Okay. Gibt es aus deiner Sicht einen Spieler, den wir rausnehmen müssen, weil er euer Spiel diktiert? Oder der quasi so der Fix- und Angelpunkt ist für euch in Umschaltmomenten oder in der das Spiel so ein bisschen leitet? Wer wäre das?
Die Schlimme ist, dass ich das diese Saison echt, ich würde ja gerne sagen, hier, der wär's, aber er war's halt nie. Also auch in dem Fall wird das schwierig für euch werden, weil es auch diesen einzelnen Spieler nicht gibt. Also ich würde mal sagen, Kevin Behrens, ich tippe mal auf Kevin Behrens. Also der ist wirklich der spielt auf der linken Seite und ist so der Nachfolger eigentlich von Franz Kretzig, den wir damals von Stuttgart geliehen hatten. Jung, unbekümmert, sehr schnell, sehr flink, der denkt sich nicht viel, der rennt einfach los, hat manchmal natürlich dann auch die gegenteilige Wirkung, dass er dann losrennt, ne? Und oh, der Ball, blöd. rückwärts müsste man auch, aber der ist schon, wenn du den nicht in den Griff kriegst, der macht dir wirklich richtig Schwierigkeiten. Also auf den würde ich tippen. Wenn Niklas Dorsch einen guten Tag hat, dann ist er sicher der beste Spieler auf dem Platz. Kann er sein. Mhm. Der Kreative. Ibrahimovic wird ein bisschen unterschätzt, weil er einfach keine Tore geschossen hat. Dafür wäre er ja eigentlich auch da gewesen. Aber er hatte wahnsinnig viele Chancen, er läuft irre viel. Also der ist sicherlich auch nicht. Also unsere Offensiven sind eigentlich gut. Eigentlich.
Okay, schade. gut. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen beim Spieltag. Samstag 15:30 ist angesetzt. Sollen 11 Grad sein, sonnig, klarer Himmel, also schön. Beim letzten Spiel, erinnere ich mich, war es nicht so schön, es war ziemlich kalt. Und ich erinnere mich an eine ziemlich anstrengende Einlasssituation, weil man wirklich echt ewig gebraucht hat, um da durchzukommen und wozu kanalisiert. Es waren nur, glaube ich, nur zwei Einlässe offen oder zwei Tore offen, wo kontrolliert worden ist. Was dann bei unserem Andrang, wenn wir so viele Gästefans mitbringen, schon ein bisschen für Unmut gesorgt hat. Was glaubst du, hat sich das ein bisschen geändert bei euch, jetzt mit der Erfahrung von mittlerweile 3 Erstligasaisons?
Du, die Erfahrung ändert ja nichts an den Gegebenheiten, ne? Also das Stadion wird dadurch nicht größer. Das Stadion wird nicht größer. Die Einlässe werden nicht breiter. Es werden nicht mehr. Also das Stadion steht immer noch an der gleichen Stelle. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass sich allzu viel ändert. Was sich sicherlich ändert, du wirst bei 11 Grad nicht so sehr frieren. Vielleicht drängelt sich da nicht alles so am Eingang, weil die Leute kein großes Problem damit haben, wenn sie ein bisschen sich vorm Eingang verteilen und warten, bis sie dran sind und nicht alle stürmen gleichzeitig durch den Trichter. Das wäre eine Idee. Und dann würde ich dir einen Tipp geben. Ich habe neulich mal in eure Redax reingehört. Und Nina war eigentlich ganz zuversichtlich und hat sich auf Heidenheim gefreut und meinte, sie ist eigentlich gerne in Heidenheim und nicht das kleine Stadion. Also die schien gar keine schlechten Erfahrungen gemacht zu haben. Frag doch da
vielleicht
mal
nach. Vielleicht war Nina einfach früher drin als ich.
Das könnte ja vielleicht auch ein bisschen an dir gelegen haben, möglicherweise.
Genau. Vielleicht nicht so spät anreisen. Auch eine Idee. Dann lass uns mal zu den, wäre ganz schlau, ne? Aber schlau, ja, wer ist da schon? Ich nicht zum Beispiel. Kommen wir mal zu den möglichen Aufstellungen. Wer auf unserer Seite definitiv nicht dabei sein wird, ist James Sands und Ricky J. Jones. Gestern nahmen Eric Smith und Nicolas Vassil wegen eines grippalen Effekts nicht am Training ein. Da müssen wir die nächsten Tage nochmal schauen, wobei das wohl bei Smith wohl nicht so gut aussieht. Und heute verletzte sich laut Informationen des Abendblattes wohl Matthias Pereira-Larsch in der letzten Aktion des Trainings und wurde zu einer näheren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und man befürchtet nichts Gutes.
Oh, das klingt nicht gut, ne?
Aber das ist auch alles jetzt nur, das sind jetzt Informationen vom Abendblatt. Da muss man jetzt, der Verein hat noch nichts dazu gesagt, aber das werdet ihr alles dann in der Spieltags-PK morgen erfahren, also am Donnerstag, also heute, wenn ihr es hört. Lest es dann bei Tim im Vorbericht nach. So, kommen wir mal zu eurem Kader. Habt ihr verletzte oder gesperrte Spieler? Bei uns kommt Joel Fushita nach der gelb-roten Karte wieder zurück ins Team, was schon mal nicht schlecht ist. Aber wie sieht es denn da bei euch aus?
Also Stand jetzt, also gesperrt dürfte meines Wissens niemand sein. Stand jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es für Erin Dingci nicht reicht, der ja Probleme im hinteren Bereich, im Bereich der Achillessehne hatte letzte Woche und den habe ich im Kraftraum gesehen. Also der hat meines Wissens auch nicht mit der Mannschaft trainiert, zumindest heute noch nicht. Ansonsten dringt da sehr wenig nach draußen, also da werden wir auch bis zur PK warten müssen. Aber was ich auch gesehen habe und worüber ich mich sehr, sehr freue und ich denke, da freut ihr euch auch ein bisschen drüber, und zwar habe ich Leo Paccarada gesehen im Kraftraum.
Oh, schön.
Also der scheint...
Immerhin im Kraftraum.
Der scheint mittlerweile... Ja, der sah gut aus. Also das, ich muss sagen, das hat mir echt gut gefallen. Ich glaube, da ist ein Ende im See, was mich wahnsinnig für ihn freut. Wir erinnern uns vielleicht, dass er in seinem ersten Spiel nach der Verpflichtung nach 4 Minuten einen Kreuzbandriss erlitten hat.
Ja, das war richtig, richtig scheiße für ihn.
Ja, und für ihn euch natürlich und auch. Für uns natürlich auch. Also da haben wir schon uns viel davon versprochen. Ich fand, das war ein ganz toller Transfer und ich habe mich sehr über ihn gefreut.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Sag mal, wie werdet ihr denn wohl auflaufen gegen uns? Du sagtest ja, du willst ein bisschen offensiver zeigen. Was meinst du, was hat Frank Schmidt denn heute, denn für Samstag so in Gedankengänge?
Also wenn ich Frank Schmidts Gedankengänge kennen würde, ich wäre ein sehr reicher Mensch. Ich vermute mal, dass er hinten wird er, ich glaube nicht, dass er hinten was verändert. Also ich rechne mit Busch, Meinka, Föhrenbach und Behrens. Föhrenbach war ja eigentlich viele Jahre linker Außenverteidiger und wurde dann kurzfristig zum Innenverteidiger umgeschult und macht das richtig, richtig gut tatsächlich. Dann wird Dorsch sicher anfangen, vermutlich mit Nihus wieder und eventuell Schöppen. Also das sehe ich immer noch. Ibrahimovic sehe ich. Honzak vermutlich. Und ich denke eher Sivtsivadze als Pieringer. Könnte aber auch sein, dass er von Anfang an Chris Conte bringt auf der rechten Seite.
Wegen der Schnelligkeit.
Ja, ja, genau. Ja. Das wäre natürlich auch möglich. Links Honzak, rechts Conte.
Flügelzange.
Jo.
Oh Mann. Okay. Ja, das ist immer schön mit Geschwindigkeit.
Also, ich meine, ihr habt wenigstens eine funktionierende Defensive.
Ja.
Ja.
Ja. Reicht aber auch nicht nur. Muss man so zu sagen. Ihr habt ja keine und deshalb hoffe ich mal irgendwie, dass wir da, dass wir doch trotzdem mal treffen. Sag mal, was muss denn passieren, damit wir am Samstag in diesem 6-Punkte-Spiel für euch und uns gegen euch gewinnen? Was müssen wir richtig machen?
Also, ich hoffe mal, so läuft das bei euch nicht wirklich.
Ja, die hören alle nur dieses VDS wird Alexander Blessin sagen, so, danke Kasche, dass du mir mal wieder eine Vorlage gemacht hast.
Genau. Der Kopf, glaube ich, oder? Denkst du nicht, dass der Kopf eine große Rolle spielen wird Samstag? Also du hast auf der einen Seite eine Mannschaft, die noch eine dicke Chance hat, drin zu bleiben, die diesen Platz unbedingt verteidigen möchte. Möglichst, ich meine, ihr habt den Druck von oben, da kommen so viele nach. Und wenn ihr dieses Spiel nicht gewinnt, also dann sieht es mal richtig zappenduster aus.
Ja, für euch ist dann Ende, wenn ihr das Spiel nicht gewinnt.
Ne? Offiziell, also ja. Rechnerisch ist das dann zu Ende. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand noch, ja, man sagt das nicht laut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand wirklich, nicht, dass ich daran zweifle, dass die Mannschaft nicht noch 3 Spiele gewinnen könnte. Das traue ich denen jetzt am Ende tatsächlich zu. Jetzt sind sie eingespielt. Jetzt steht es ziemlich, also wie gesagt, die Zeit, die nicht auf unserer Seite war. Die Saison geht zu früh zu Ende. Wir bräuchten noch ein paar Wochen. Ich traue denen schon zu, noch 3 Spiele zu gewinnen, jetzt vom Leistungsvermögen, vom Stand her, absolut. Aber ich glaube nicht, dass die anderen keine mehr gewinnen. Insofern, ich glaube weder, dass Wolfsburg jetzt nichts mehr gewinnt, ich glaube auch nicht, dass ihr keine Punkte mehr holt. Und dann ist der Weg zu weit, einfach.
Du hast dich jetzt schön um diese Frage rumgeschifft, ich lasse aber jetzt nicht locker. Was muss passieren, damit wir am Samstag gegen euch gewinnen? Wo seid ihr anfällig? Also wo können wir euch knacken? Oder was sind bei euch immer wieder eintreffende Fehlerketten?
Ja, ihr könnt euch auf individuelle Patzer verlassen. Die haben wir in jedem Spiel drin. Ich glaube nicht, dass wir ein einziges Spiel hatten, in dem nicht ein ganz grober Bock drin war. Und falls es eine Statistik gibt über abgefälschte Bälle, die zu Toren geführt haben, dann gehe ich mal davon aus, dass der erste FC Heidenheim ganz, ganz, ganz vorne steht und ganz lange danach nichts mehr kommt. Also einfach unsere Innenverteidiger anschießen. Das müsste dann eigentlich schon von alleine funktionieren. Das wäre eine Idee. Das Umschalten, gut umschalten. Also wenn man den Spaß mal ein bisschen rausnimmt, schnell über die Mitte, die wir selten zukriegen, einfach schnell nach vorne und das Beste hoffen. Das wäre so mein Tipp.
Okay, denn Tim, ich weiß, dass du zuhörst.
Grüße.
Schau doch mal bitte nach der Statistik über abgefälschte Bälle nach. Ich bin mal gespannt.
Unbedingt. Wie muss denn Heidenheim spielen, um euch zu schlagen? Erzähl mal.
Oh, das ist eine gute Frage. Wir haben eine echt stabile Defensive. Ich glaube, wir sind nicht ganz sattelfest bei Standards. Standards sind wir nicht so sattelfest. Wir können auch durch Standards Tore erzielen, haben wir jetzt im letzten Spieltag erst gezeigt. Aber ich glaube, bei Standards sind wir immer gut angreifbar und ich glaube, das ist immer was bei uns halt inklusive der individuellen Fehler, die du schon angesprochen hast, wenn wir nicht konsequent nachgehen, nicht konsequent in der Rechtsverteidigung sind, dann sind wir sehr anfällig. Und dann knallt es halt bei uns hinten rein. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie es ausgehen wird am Samstag. Lass dich aber nicht gehen, wenn du mir nicht deinen Tipp sagst.
Wir gewinnen das 2-1.
So, wir drehen das Ergebnis um. Das wäre mein Tipp. Wir gewinnen das 2-1.
Wir sind so
und zwar
kreativ.
Richtig bitter in der und zwar richtig bitter für euch in der 95. Minute.
Und dann seid ihr quasi.
Remember Elversberg.
Ja, genau. Um dann Folge zu sein, wie Heidenheim rechnerisch im eigenen Stadion vor der eigenen Osttribüne absteigt. Herzlichen Glückwunsch.
Es ja, tut mir so leid.
Ja, genau.
Du gewinnt gegen Bayern, dann gegen Köln und am letzten Spieltag spielt er gegen
Mainz.
Was war das?
Mainz.
Gegen Mainz, ja, da könnt ihr auch bitte gegen gewinnen.
Ja, und, ja, das ist mir schon klar.
Wolfsburg knallt alles runter, verliert alles und ihr bleibt drin. Mhm. Oder zumindest 16. Mhm. Und wir gehen auf den 15. Das wäre mein Träumchen.
Das würde ich heute unterschreiben, genauso, klar.
Gut. Das ist doch genau das, was wir haben wollen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Das NDS zum Spiel kommt von Jutta. Petra ist dann wieder zu Gast, gehe ich mal von aus.
Nein.
Mit Taschentuch in der Hand. Wir hören uns dann erst zur neuen Saison wieder. Liebe Petra, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte in der Sendung und ich hoffe nicht in der ersten Bundesliga gehören dir.
Sehr gerne. Ich danke dir, hat großen Spaß gemacht. Fuck Nazis und Leute, lasst euch registrieren. Stäbchen rein, Spender sein.
Tschüss.
Tschüss.